Ja, also ich entwickle mich ja sowieso immer stärker in Richtung alter weißer Mann. Ich wollte eigentlich die Redaktion weiblicher machen, jetzt geht's in die andere Richtung.
Ich weiß nicht, ich verzweifle ein bisschen an dieser Woche.
Ein Gesetz, wo die Heizung zum Haus passt.
Weil wenn die Heizung jetzt viel größer ist als das Haus selber, dann muss die extern aufbewahrt werden.
Das ist das, was mich diese Woche so wundert. Es ist alles so unverhältnismäßig.
Extra 3. Bosettis Woche.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob das wirklich stimmt oder ob wir nicht vielleicht doch einen Hero brauchen. Hallo und herzlich willkommen zu Bosettis Woche, dem Extra 3 Podcast. Mein Name ist Sarah Bosetti und ich muss zugeben, dass es mich selten sehr trifft, wenn Prominente sterben, sofern sie möglichst alt geworden sind. Aber ich habe vorgestern alte Videos von Tina Turner geguckt und ich muss dabei zugeben, es hat mich schon berührt. Ich darf heute die Woche besprechen mit einer Frau, die ich noch nie getroffen habe und auch heute leider nur höre und nicht sehe. Sie ist Chefredakteurin der Titanic. Julia Matthäus ist heute da. Bevor ich aber zu meiner Gästin komme, noch ein kurzer Hinweis. Euch ist heute irgendwie noch einmal eine alte Folge angeboten worden, nämlich die mit Fatih Çevikoğlu. Ihr könnt das ignorieren, das war ein technischer Fehler. Ihr könnt sie euch natürlich auch nochmal anhören, weil sie natürlich sehr gut war, aber es war erstmal jetzt nicht so direkt Absicht, dass ihr sie nochmal angeboten bekommen habt. Jetzt aber zu meiner Gästin Julia. Wie ist das bei dir? Gab oder gibt es prominenten Tode, die dich wirklich traurig gemacht haben?
Hallo erstmal.
Hallo.
Gute Frage. Gab es bestimmt mal, also ich fand den Tod von Amy Winehouse zum Beispiel sehr traurig. Da kann ich mich gerade dran erinnern.
Aber wie traurig? Also bist du dann wirklich, hast du geweint? Bist du dann tagelang niedergeschlagen gewesen? Oder war es mehr so ein Anerkennen, oh, das ist jetzt aber traurig?
Ja, geweint habe ich nicht. Aber ja, also es hat mich schon ein paar Tage beschäftigt. Und ich fand, dass es ein sehr großer Verlust war. Und ja, also es hat mich schon ein paar Tage traurig gestimmt, würde ich sagen.
Ich habe, also auf der Ebene kann ich das ja gut verstehen, weil man natürlich trauert um, also man trauert ja dann nicht so sehr um einen Menschen, weil man den Menschen ja gar nicht kennt, sondern man trauert vielleicht um eine Künstlerin und ne, so, und um das Bild, das man irgendwie in der Öffentlichkeit hatte. Aber ich denke immer, gerade wenn sie alt geworden sind, das ist ja jetzt wirklich noch ein bisschen ein anderer Fall, ne? Wenn sie alt geworden sind, dann denke ich so manchmal, ja, das ist jetzt traurig. Aber ich würde jetzt nicht weinen. Und ich weine wirklich schnell, weißt du? Also ich glaube, ich kann nicht guten Gewissens von mir behaupten, dass ich dann wirklich sehr viel fühle. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich sehr viel gefühlt habe, war also wenn es um Tode von Prominenten ging, war, als ich irgendwie 14 war oder so, ob des Todes von Kurt Cobain. Aber der war da gar nicht aktuell, sondern ich habe einfach irgendwie, ich weiß nicht, war dann halt so Nirvana-Fan und fand es ganz furchtbar, dass der tot war. Aber da war ich, jetzt lache ich drüber, ne? Aber da war ich irgendwie so, da war ich erstens 14 und zweitens war ich einfach, dachte ich irgendwie so, wir teilen ja gar nicht mehr dieselbe Welt jetzt. Wie traurig ist das denn? Keine Ahnung, das war so ein pubertärer Gedanke vielleicht. Bist du eine glückliche Chefredakteurin? Das wollte ich dich fragen. Du bist seit einem halben Jahr Chefredakteurin der Titanic. Bist du eine glückliche Chefredakteurin?
Oh ja, mit dem Glücklichsein. Ich glaube, das ist immer so eine Sache bei Titanic. Also es gibt ein paar gut gelaunte, glückliche SatirikerInnen und es gibt die, die eher so ein bisschen zur Melancholie neigen. Und ich glaube, da bin ich eher Gruppe 2, ehrlicherweise.
Und ihr als Redaktion auch? Also ich glaube nämlich auch, dass man, wenn man SatirikerInnen auf einen Haufen schmeißt, dann hat man nicht unbedingt die fröhlichste Truppe der Welt.
Ja, also es kommt natürlich immer, ist das alles bei uns sehr tagesformabhängig, je nachdem, was gerade so ansteht. In stressigen Phasen ist es dann eben anders, als wenn wir mal so einen schönen Tag uns einfach machen. Das machen wir auch manchmal, dass wir einfach gar nicht arbeiten und uns einfach nur was zu essen bestellen, uns unten mal gut gehen lassen. Und von der Weltlage ist es natürlich auch immer alles ein bisschen abhängig. Aber ja, also es gibt da immer sehr viele Höhen und Tiefen in der Titanic-Redaktion. Das kann man, glaube ich, schon so sagen.
Ist das ein Vollzeitjob eigentlich? Also habt ihr jeden Tag 9-to-5 zusammen in der Redaktion?
Ja, das ist so ein bisschen unterschiedlich. Also wir haben Leute, die sind den ganzen Monat da. Wir haben aber auch welche, die dann nur eine oder zwei Wochen im Monat da sind. Das hängt immer so ein bisschen davon ab. Aber wir sind schon ein relativ kleines Team und wir machen natürlich dann auch. Ja, wir sind so, ja, je nachdem, wie man es rechnet, wenn man jetzt Korrektorat und so noch dazu rechnet, sind wir so 15 Leute ungefähr. Und ja, wir haben dann ja auch noch online und das ganze Heft und die ganzen Orga-Sachen, die noch so drumrum sind. Insofern ist dann manchmal die Woche ganz schön voll bei uns.
Ich habe vielleicht, erzähle ich jetzt kompletten Unsinn. Ich habe irgendwie in meinem Gehirn gespeichert, dass ich irgendwann irgendwo gelesen hätte, dass ihr bei der Chefredaktion so ein Rotationsverfahren habt. Stimmt das? Habt ihr das? Oder ist das irgendwie anders oder habe ich das geträumt?
Ja, also theoretisch ist es so, dass man nach 5 Jahren quasi wieder spätestens abtreten muss. Also das ist schon irgendwie so festgelegt. Länger als 5 Jahre soll man nicht, weil ja eine gewisse Neuerung immer irgendwie stattfinden soll. Und deswegen soll man dann abtreten. Aber Rotationsprinzip, das gab es mal, also so ein richtiges Rotationsprinzip, das gab es mal ganz am Anfang von Titanic, dass dann jeder nur so irgendwie mal einen Monat Chefredakteur war. Und dann war wieder jemand anders dran. Aber in der Form haben wir das jetzt nicht mehr momentan.
Okay, aber dann habe ich es zumindest irgendwie richtig abgespeichert, weil ich dachte wirklich kurz, vielleicht habe ich das komplett geträumt oder so.
Nee, das
Monat
kann sein,
ist
ja
aber auch kurz, oder? Also Monat finde ich jetzt wirklich sehr kurz, da kannst du ja gar nicht richtig mit dem Job anfangen.
Ja, also weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, wie das dann funktioniert hat. Stelle ich mir auch
wahrscheinlich nicht
vor.
So gut, wenn sie es geändert haben.
Ja, wirklich, ja. Es war, glaube ich, auch noch so ganz in der Anfangszeit irgendwie.
Aber 5 Jahre ist ja schon lang. Ich meine, 5 Jahre ist ja, ne, da kannst du ja eine Bundeskanzlerin überleben, sozusagen.
Ja, es sind quasi 35 normale Menschenjahre, wären das dann.
Verstehe. Ja, aber du hast mir erzählt, dass du viel darauf angesprochen wirst, dass du die erste Frau in dieser Position bist. Ich möchte jetzt nicht deine Antwort vorwegnehmen, aber also sagen wir mal so, ich wundere mich ein bisschen darüber, dass das so eine Sensation ist, immer noch.
Ja, mich hat das auch überrascht, dass da so viele Reaktionen dann doch kamen. Ist es eine große Meldung oder nicht? Ich bin da irgendwie so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits hat es mich auch gewundert, aber andererseits, wenn man dann sich mal auch so die Kommentare dann wieder anguckt in den sozialen Medien, kommt dann auch oft wieder, Frauen sind ja irgendwie nicht lustig, kommt dann zum Beispiel sehr oft. Und
das stimmt natürlich.
Dann, ja, manchmal auch gepaart mit dem Kommentar, ja, das ist doch eigentlich gar keine Meldung mehr, dass eine Frau Chefin von einem Satiremagazin ist. Und ich glaube, an dieser Kombination von den Reaktionen sieht man dann irgendwie wieder, dass es doch noch so ein bisschen ambivalent irgendwie zu sein scheint. Und ja, ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass die Bereiche Humor und Satire, dass die so lange so extrem männerdominiert waren. Das ist, glaube ich, auch einfach der Grund.
Ja, also man kann natürlich auch fairnesshalber anerkennen, dass es eine Meldung ist, weil du die Erste bist. Also das ist ja erstmal eine Tatsache, ne? Dass es bisher nicht so war. Deswegen muss man natürlich auch nicht jetzt allen, die es dann melden, vorwerfen, dass es eine Meldung ist. Es ist aber irgendwie, also mich hat's verwundert. Mich hat allerdings auch verwundert, dass du die Erste bist. Also ich habe das jetzt nicht so genau verfolgt, wer da immer. Seid ihr denn nach wie vor eine männlich dominierte, also im Sinne von mehr Männer als Frauen, nicht, dass sie jetzt alles bestimmen würden, Redaktion?
Ja, also inzwischen ist es ja eigentlich so, dass die Textredaktion bei Titanic schon überwiegend weiblich ist. Das heißt, der Frauenanteil ist jetzt ja schon höher. Und das ist so eine fortlaufende Entwicklung der letzten 10 Jahre, würde ich sagen. So wie es ja auch in einigen anderen Satire- und Comedy-Redaktionen ist, dass eben da sich doch ein bisschen was getan hat innerhalb der letzten 10 Jahre und dass da mehr Frauen jetzt sind und So ist es jetzt im Prinzip bei uns auch, ja.
Und seid ihr dadurch weniger lustig geworden? Das kannst du als Frau natürlich gar nicht beurteilen. Ne?
Ja, das ist sehr, sehr, sehr schwierig, das zu beurteilen als Frau. Ja, also ich weiß nicht, der Titanic-Humor ist ja immer noch der gleiche geblieben. Wir machen immer noch die gleichen Witze. Es wird nicht immer so oft erkannt, dass es ein Witz ist, wenn es von einer Frau kommt. Das kann natürlich sein, aber ja.
Wahrscheinlich einfach schon aus Wahrscheinlichkeitsrechnung, so eine Frau sagt, das kann kein Witz sein. Nee, kann kein Witz sein.
Ja, also diese Reaktion hat man ja dann auch schon manchmal, ne? Dass es dann nicht so direkt als Witz gelesen wird. Wenn man zum Beispiel in sozialen Medien was postet oder so, dann, ja.
Also bei mir wird auch immer alles sehr, sehr ernst genommen, was ich sage.
Ah ja, das ist gut, das auch mal zu hören, ja. Ja,
eigentlich erzähle ich nur Unsinn, aber die Leute merken es nicht.
Ja, und dann steigert man das immer mehr und dann verstehen sie es immer noch nicht und dann irgendwann merkt man, die Kommunikation glückt irgendwie nicht.
Du hast gerade gesagt, das finde ich ganz spannend, du hast gerade gesagt, wir kommen auch gleich auf die Themen der Woche, ne? Aber eine Frage, du hast gerade gesagt, der Titanic-Humor ist ja derselbe geblieben. Ist das nicht, jetzt unabhängig von Geschlechterfragen, ne? Ist es nicht schwierig, manchmal einer Humorart gerecht zu werden? Also ich habe das auf die Art und Weise halt noch nie gemacht. Ich stelle mich dann auf eine Bühne und erzähle Dinge, die sehr von meinem Humor, so wie er halt ist, geprägt werden. Aber du arbeitest halt in einer Redaktion für ein Magazin, das auch vorher schon einen bestimmten Humor hatte. Findest du das manchmal schwierig, dem gerecht zu werden, weil du denkst, mein Humor wäre jetzt eigentlich ein anderer? Also ich würde einen anderen Witz machen, wenn es nur ich wäre?
Ich glaube eigentlich nicht. Also ich glaube, Titanic, das ist ja schon quasi so eine Art Nischenhumor. Und also ich finde schon, dass wir ein ziemlich breites Spektrum auch an Humorarten schon abbilden. Also wir haben viele verschiedene Sachen. Und na, ich glaube, ehrlich gesagt, wenn man sich damit nicht identifiziert, dann landet man, glaube ich, einfach auch gar nicht erst bei Titanic. Ich glaube, so rum funktioniert das dann. Und ja, dadurch hat man da nicht so die Probleme. Man kann es natürlich immer auch ein bisschen in eine gewisse Richtung pushen. Das macht ja auch jeder, der dann bei uns mitarbeitet, weil jeder irgendwo was Eigenes mitbringt. Aber ich glaube, ja, also die Leute, die das nicht gut finden, die landen dann da gar nicht. Weil, ja, warum sollten sie?
Das ist ein schöner Satz, den man auf vieles anwenden soll. Warum sollte man das jetzt tun? Ja, aber ich meine, wir sind Frauen sowieso, wir haben natürlich von Humor nur so mittel viel Ahnung. Von Humor viel mehr Ahnung haben andere Menschen.
Klatschen vom Balkon.
Ich möchte diesen Applaus dieser Woche den Menschen widmen, die die Razzia bei der letzten Generation vollzogen haben.
Diese Durchsuchungen heute bedeuten für uns, dass unsere Webseite runtergenommen wurde, dass mehrere technische Geräte beschlagnahmt wurden und unsere Konten gesperrt sind. Und es bedeutet aber nicht, dass der Widerstand aufhören wird. Was wir auch gerade jetzt erleben, ist, dass ganz, ganz viele Menschen das als eine große Ungerechtigkeit wahrnehmen und jetzt noch einmal verstärkt und extra deswegen spenden.
Das war die Sprecherin oder eine Sprecherin der letzten Generation, Emil van Ballen. Und genau, es gab eine Razzia bei der letzten Generation. Es wurden irgendwie 15 Wohnungen durchsucht, Konten und die Website wurden beschlagnahmt. Und was ganz spannend war, die Generalstaatsanwaltschaft München schrieb als Hinweis auf die beschlagnahmte Website: Die letzte Generation stellt eine kriminelle Vereinigung gemäß § 129 Strafgesetzbuch dar. Und es stand da außerdem ein Hinweis, dass Spenden an die letzte Generation jetzt strafbar sein könnten. Dabei besteht laut Landgericht Potsdam bisher nur der Anfangsverdacht einer kriminellen Vereinigung, was ein fundamentaler Unterschied ist. Und was ich dann fast noch krasser finde, dass im Nachhinein ein Sprecher sagte, der Generalstaatsanwaltschaft, dass diese Generalstaatsanwaltschaft München nach aktuellem Ermittlungsstand davon ausgeht, dass es sich um eine kriminelle Vereinigung handelt. Das heißt, die Ermittlungen dauern an und sie gehen aber davon aus, dass sie schuldig sind. Das ist, glaube ich, einfach das Gegenteil der Unschuldsvermutung. Ich finde das relativ skandalös. Übertreibe ich da?
Ich finde nicht, also ja.
Du findest nicht skandalös oder nicht, dass ich übertreibe?
Nee, ich finde, dass du da überhaupt nicht übertreibst. Also das, ja, als diese Meldung auch noch mit der Website kam, das war ja nochmal, also die Meldung mit den Durchsuchungen war ja schon ziemlich irre. Aber als das dann auch noch kam, das war ja nochmal, war ja nochmal einer obendrauf irgendwie, ne? Nee, finde ich überhaupt nicht, dass du da übertreibst.
Ich finde das so eine, also es wird ja die ganze Zeit von der Radikalisierung dieser Bewegung gesprochen. Und ich habe wirklich, wirklich, wirklich das Gefühl, dass, wenn man jetzt nicht sowieso schon sehen könnte, dass dass die Gegenseite sozusagen radikal ist, dann radikalisiert sie sich jetzt. Also das ist so eine unfassbare Unverhältnismäßigkeit, das ist das eine. Aber es ist zudem ja auch noch so ein bewusstes Diskursverschieben. Also die sind doch nicht doof. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass die doof sind und dass die auf diese Website aus Versehen schreiben, dass das eine kriminelle Vereinigung sei, wenn das überhaupt gar nicht feststeht, dass das eine kriminelle Vereinigung ist. Also kann ja sein, dass das irgendwann, dass es irgendwann soweit ist und sie sagen, ja, wir haben jetzt festgestellt, es ist eine kriminelle Vereinigung. Dann kann man darüber natürlich immer noch streiten, wie man das sieht. Aber dann dürfen sie das ja sagen, weil das eben einfach, weil das das Ergebnis der Ermittlungen ist. Aber die sind doch nicht blöd. Das heißt, die schreiben das dahin und die behaupten das, damit man sie als kriminelle Vereinigung sieht und wahrnimmt und damit sie keine Spendengelder mehr bekommen. Und ich möchte, also ich weiß nicht, ich bin ja nicht bei der letzten Generation und ich möchte auch nicht bei der letzten Generation sein. Und ich finde, dass die letzte Generation ehrlich gesagt auch gar nicht so die Antwort ist und die Antwort hat auf diese Klimakatastrophe. Also ich bin jetzt gar nicht irgendwie der große Fan dieser Bewegung. Aber diese Vorgänge, also diese Art und Weise, wie sie bekämpft werden, die ist ja sehr dazu geeignet, die Gruppierung zu radikalisieren. Es ist fast so, als würden sie versuchen, sie dazu zu kriegen, ihr gewaltloses Protestieren aufzugeben und sich tatsächlich zu radikalisieren.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass ihnen jetzt auch noch mehr Hass und Gewalt dann auch schon entgegenschlägt bei der nächsten Aktion. Weil die Leute, die gegen die letzte Generation sind, und es hat ja auch schon AutofahrerInnen gegeben, die dann da quasi die gewaltvoll von der Straße entfernen wollten, die werden sich ja jetzt auch noch mehr im Recht fühlen dadurch, ne? Das wird ja auch noch weiter eskalieren, glaube ich.
Ja, also das ist nämlich genau der Punkt, die Eskalation. Sie versuchen es zu eskalieren. Und ich weiß nicht, ob die letzte Generation es schaffen wird. Du kannst natürlich gewaltlos sein, so sehr du willst, wenn dir Gewalt angetan wird. Und das ist, mir geht das ja alles furchtbar auf die Nerven. Und das ist übrigens etwas, das ich durchaus auch zum Teil der letzten Generation selbst anlasten würde, dass eben nur über die Proteste, seit Monaten, nur über die Proteste gesprochen wird. Und mir ist klar, dass es einfach Menschen gibt, die das forcieren, dass es Medien gibt durchaus, Teile der Medien, die das forcieren, dass nur über die Proteste gesprochen wird, dass es Parteien gibt, die das forcieren, dass nur über die Proteste gesprochen wird, damit eben nicht über konkrete Maßnahmen für den Klimaschutz gesprochen werden muss. Aber die letzte Generation füttert sie halt auch wirklich.
Ja.
Ne? So. Und sie schaffen es dann doch auch nicht. Also sie sagen dann so ein bisschen ihre aufgesagten Textchen so, die wenig Wirkung erzielen und sagen, ja, aber eigentlich ist doch hier die Regierung und so. Und damit haben sie natürlich auch recht, aber sie schaffen es halt auch nicht, was ja eigentlich ihr Anliegen und ihr Ziel ist, die Debatte dann wieder auf den eigentlichen Klimaschutz zu bringen. Ich würde mich der letzten Generation jetzt aus verschiedenen Gründen nicht anschließen. Wie ist das bei dir? Warum klebst du dich nicht auf die Straße oder tue ich dir da Unrecht und du hast dich schon auf die Straße geklebt?
Nee, habe ich noch nicht gemacht. Ja, ist mir ehrlich gesagt einfach auch ein bisschen zu hart, ne? Muss ich ehrlich sagen. Also ich sehe mich nicht in solchen Protestformen. Also es hat ja einen Grund, weshalb ich meinen Beruf gewählt habe, weshalb ich Texte schreibe und am Schreibtisch sitze. Ja, ich glaube, das können andere besser und ich kann, glaube ich, das, was ich mache, besser als sowas.
Also ich würde mich nicht nur dieser Bewegung nicht anschließen, sondern ich würde mich allgemein nicht auf die Straße kleben. Und das hat eben vor allen Dingen auch den konkreten Grund, dass ich, so wie du ja auch, nicht beides gleichzeitig sein kann. Ne? Ich kann nicht Aktivistin sein und Satirikerin sein. Ich kann
ja nicht
mitten im Getümmel sein und zugleich das Getümmel von außen betrachten. Das geht ja nicht. Und die haben, also mich, weil ich mich ja auch so schon relativ viel mit diesem Thema befasst habe, öffentlich haben die mich auch immer mal wieder eingeladen und gesagt, komm, ne, mach mit, mach mit. Und ich habe ihnen immer zu erklären versucht, dass das ja gar nicht, also dass ich gar nicht Teil ihrer Bewegung sein will. Und dass das auch nicht gehen würde. Also ich kann nicht zeitgleich beides sein. Sprich, ich müsste mich dann, wenn ich jetzt wirklich reine Aktivistin werden würde, gegen das Satirikerinnen-Dasein entscheiden, was wahrscheinlich neben allem anderen auch recht dumm wäre, weil ich ja dann quasi dieses Mittel verlieren würde. Und ich glaube, dass ich in dem Moment jetzt nicht super wirkungsvoll, aber wirkungsvoller bin, als wenn ich halt eine von denen bin, die sich auf die Straße klebt.
Ja, das glaube ich ist so, ja. Ja.
Aber ansonsten wäre es mir gar nicht zu hart. Das ist es für mich gar nicht. Ich finde es nur nicht so sinnvoll. Aber du bist keine Aktivistin. Bist du eine Demogängerin grundsätzlich oder auch gar nicht?
Ja, als ich noch jünger war, habe ich das ein paar Mal gemacht. Aber ehrlich gesagt, so jetzt so regelmäßig mache ich es auch nicht mehr. Einerseits so ein bisschen aus Zeitgründen, aber es ist auch nicht so, auch da denke ich wieder, in der Zeit kann ich mich hinsetzen und was schreiben, das ist dann irgendwie effektiver und entspricht mir mehr. Und ehrlich gesagt, ich mag auch diese Demosprüche immer nicht, die da immer gerufen werden. Das schreckt mich auch immer noch so ein bisschen ab.
Ja, ich stelle mir das gerade vor, wie du auf eine Demo gehst, aber das zugleich mit dem Textschreiben verbinden möchtest und dann so ein Demoschild einmal mit so einem ganzen Text, so einem ganz langen Fließtext vor, und niemand kann es lesen. Das heißt, du wärst wahrscheinlich wirklich einfach eine sehr, sehr schlechte Demonstrantin.
Ja, ich fürchte auch, muss man leider so sagen, ja.
Es ist, ich finde es manchmal ein bisschen schwierig, weil die Satire natürlich Grenzen hat in dem, was sie leisten kann.
Ja.
Und diese Sache mit der Klimakatastrophe und der Untätigkeit, also der Regierung, ich weiß, das ist verallgemeinernd, weil wir in der aktuellen Regierung ja nun wirklich auch entgegengesetzte Positionen haben, ne? Aber der Tatsache, dass einfach nicht genug getan wird von denen, die laut Verfassung dazu verpflichtet sind, auch zukünftige Generationen und ihre Lebensgrundlagen zu schützen. Es ist so, so empörend, dass ich die Grenzen der Satire spüre. Also ich merke, so viel kann sie und mehr kann sie nicht und ich finde es frustrierend. Und zugleich würde ich die Satire für mich verlieren, wenn ich die Grenze komplett überschreiten würde. Aber es ist wirklich, der eigentliche Skandal ist ja, dass wir die Menschen, die wir gewählt haben, um unser Land für uns zu organisieren, wenn das ist ja alles, was deren Job ist, mehr ist es ja nicht, ne? Immer dieses, oh, die Mächtigen da oben, die Politik. Eigentlich, es sind einfach Leute, deren Job es ist, unser Land zu organisieren. Und die müssen wir anbetteln, damit sie die Lebensgrundlagen unserer Kinder schützen. Das ist doch komplett absurd. Also wie verschoben kann ein Diskurs sein, wenn das der Status quo ist, der erstmal als selbstverständlich hingenommen wird und wir jetzt darüber reden, ob man Hausdurchsuchungen bei Leuten, die da dagegen protestieren, machen sollte oder nicht. Ist komplett absurd. Also wenn der Staat all die Energie, die er in den Kampf gegen KlimaaktivistInnen steckt, in den Kampf gegen den Klimawandel stecken würde, dann hätten wir einfach kein Problem. Das heißt, die Energie scheint ja da zu sein. Du merkst, ich verliere mich schon wieder ein bisschen in meiner Empörung. Empörst du dich? Oder bist du, ich weiß nicht, was das Gegenteil von Empörung ist. Im schlimmsten Fall Gleichgültigkeit, im besten Fall ist es eine gewisse Gelassenheit. Trägst du viel Gleichgültigkeit oder viel Gelassenheit in dir oder empörst du dich über solche Dinge?
Ja, also ich empöre mich auch relativ häufig. Ich werde auch manchmal sehr wütend in der Redaktion. Aber es tritt nicht immer so deutlich nach außen. Also man merkt es mir nicht immer an. Aber ich bin auch sehr oft wütend tatsächlich.
Ich erinnere mich an einen Kandidaten bei Wer wird Millionär, der, glaube ich, sogar die Million gewonnen hat. Oder sehr viel Geld jedenfalls. Und da relativ ungerührt saß. Und Günther Jauch sprach ihn darauf an, dass er da recht ungerührt sitzt. Und er sagte, innerlich tobe ich, aber auch so völlig entspannt. Vielleicht bist du dieser Mann.
Ja, also ich entwickle mich ja sowieso immer stärker in Richtung alter weißer Mann. Ich wollte eigentlich die Redaktion weiblicher machen, jetzt geht's in die andere Richtung, bei mir selber. Aber ja, ich bin auch introvertiert, insofern da passen Sachen zusammen, würde ich sagen.
Sehr schön. Wir haben noch, das war mir schon viel zu fröhlich hier, wir haben noch ein trauriges Thema.
Verliererin der Woche.
Ich bekomme mittlerweile Herzrasen, wenn ich oder meine FreundInnen in eine Polizeikontrolle geraten, weil der ganze braune Dreck innerhalb der Sicherheitsbehörden uns Angst macht. Das ist nicht nur meine Realität, sondern die von vielen Menschen in diesem Land. Das war ein Zitat von Baha Aslan, einer bis vor kurzem Dozentin an der Polizeihochschule Gelsenkirchen. Und die Verliererin der Woche ist für mich gar nicht nur diese Frau, sondern ich hab mal so ein bisschen pathetisch, ein bisschen sehr allgemein Deutschland als die Verliererin der Woche genannt. Denn für einen solchen Tweet, wie ich ihn gerade zitiert und vorgelesen habe, kann man in Deutschland seinen Job verlieren. Sie hat nämlich genau das auf Twitter geschrieben und dann hat sie einen riesigen Shitstorm kassiert. Und anstatt sich hinter sie zu stellen, hat die Hochschule mitgeteilt, Aslan sei aufgrund ihrer aktuellen Äußerungen ungeeignet, vorurteilsfreie, respektive fundierte Sichtweise im Hinblick auf Demokratie, Toleranz und Neutralität zu vermitteln. Und die Reaktionen darauf sind gespalten. Der CDU-Politiker Christos Katsidis sagt dazu:
Wenn man Menschen als Dreck bezeichnet, dann finde ich das mehr als problematisch und ich finde es vor allen Dingen aber auch menschenverachtend. Das sollte man bei niemandem tun und sowas ist schon, finde ich, nicht nur problematisch, sondern jemand, der so etwas macht, der steht nach meiner Bewertung nicht auf dem Boden des Grundgesetzes, sondern hat da wirklich ein Problem.
So, lieber alter weißer Mann Julia Matthäus, wer von beiden hat recht?
Ja, also als SatirikerIn nutzen wir ja auch viel das Mittel der Verknüpfung von Themen. Und dazu fällt mir auch gerade eine andere Meldung ein in dem Zusammenhang, nämlich dass das Geburtshaus von Adolf Hitler in Braunau, das soll doch jetzt, habe ich auch gelesen, eine Polizeistation werden mit auch einer Schulungseinheit drin. Fällt mir dazu nur ein. Hat jetzt überhaupt nichts damit zu tun, aber ja, wollte ich jetzt mal loswerden.
Brauner Dreck. Hat sie damit Menschen gemeint oder hat sie damit eine Einstellung gemeint?
Ja, man könnte ja auch die Strukturen damit meinen, innerhalb der Polizei. Also, dass es die irgendwo ein Stück weit gibt, dazu gab es ja schon einige Meldungen. Also es gab ja auch diese rechten Chats bei der Berliner Polizei zum Beispiel oder bei der Polizei Hessen, wo Leute Hakenkreuze und rassistische Sprüche reingeschrieben haben. Das könnte damit zum Beispiel ja auch gemeint gewesen sein. Also ich finde es nicht so eindeutig jedenfalls, wie man es, also man kann es auf verschiedene Weisen interpretieren. Meiner Meinung nach.
Ich glaube, das solltest du vielleicht nicht öffentlich sagen, sonst wirst du deinen Job verlieren. Ja, es ist erstaunlich, oder, mit welcher Sicherheit dieser CDU-Politiker das interpretiert, ne? Dass es einfach Menschen sind, die als brauner Dreck bezeichnet werden. Weil natürlich darf man Menschen nicht als Dreck bezeichnen, beziehungsweise man sollte das vor allen Dingen nicht tun. Aber ich finde, also sie hat sich ja sogar entschuldigt, ne? Sie hat sich entschuldigt für ihre Wortwahl, allerdings jetzt nicht dafür, dass sie Rassismus innerhalb der Polizei anprangert. Warum sollte sie auch? Aber ich finde es ich bin diese Woche so ein bisschen fassungslos. Ich weiß, es gibt ganz viele Wochen, in denen man Zeitungen liest und in Social Media guckt und so und fassungslos ist. Aber diese Woche trifft es mich irgendwie so ein bisschen besonders. Es passieren so Dinge, die ich so komplett absurd finde. Weißt du, ja. Also diese Razzia bei der letzten Generation, dachte ich auch, das meint ihr doch jetzt irgendwie nicht ernst. Also ihr könnt denen natürlich, wenn die Gesetze überschreiten, könnt ihr natürlich sagen, ja, komm jetzt, zahl irgendwas und weiß ich nicht, aber diese Razzien sind halt so unverhältnismäßig. Es geht ja nicht darum, dass irgendwie der Staat nichts tun darf, sondern es geht um die Verhältnismäßigkeit. Und die ist da ja bei weitem nicht gewahrt. Und diese Sache ist auch, da ist eine Person, die in irgendeiner Form einen Migrationshintergrund hat und Rassismus innerhalb von Polizeistrukturen anprangert und die verliert dafür ihren Job. Es ist doch, also ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht so viel dazu sagen und dazu zu sagen, wie ich das so schlimm finde. Und das, man kann natürlich den Tonfall, sprich die Wortwahl, kritisieren. Und das sieht sie ja auch ein. Ne? Sie hat ja gesagt, Wortwahl war irgendwie unklug. Aber das ist ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass das passiert, dass Menschen, das ist ja Tone Policing nennt man das ja, ne? Dieses nicht in diesem Ton. Und darüber müssen wir uns dann nicht mehr mit dem Inhalt befassen. Okay, man kann brauner Dreck vielleicht jetzt nicht so, nicht freundlich und nicht angemessen. Und es ist gut, dass sie sich dafür entschuldigt hat, finde ich auch richtig. Aber die hat jetzt einfach mal ihren Job verloren. Und niemand befasst sich damit, was sie da gesagt hat und warum sie das gesagt hat und dass es Gründe dafür gibt, dass sie das sagt und dass das berechtigt ist. Und sie hat ja gesagt, dass Leute Angst davor haben, vor einem wahnsinnigen Machtapparat. Also ich finde irgendwie, ich möchte wirklich die Polizei nicht verallgemeinernd als irgendwie schlecht darstellen, in keinster Weise. Ich bin sehr froh, dass wir sie rufen können, wenn was ist. Aber man muss ja schon sehen, dass wir da Menschen mit Macht und Waffen ausstatten, damit sie uns beschützen. Und mit uns meine ich erstmal alle Menschen, die sich in diesem Land aufhalten. Und dass es da Unterschiede gibt, je nachdem, also ob die dich wirklich beschützen oder nicht, je nachdem, wie du aussiehst, ist ein derart großer Skandal, dass, wenn darauf hingewiesen wird, niemand, also nicht die Person, die darauf hinweist, ihren Job zu verlieren hat, sondern gegebenenfalls die Menschen, die angeprangert werden, sofern das zu Recht ist. So. Also ich finde es irgendwie erstaunlich. Und es hat auch sowas, was hier gerne bei schwarzen Frauen gerne mal passiert, wenn die sich über etwas aufregen, dass die so als angry black women abgestempelt werden. Dabei könnte man ja vielleicht auch sagen, okay, deine Wortwahl war nicht angemessen, wir finden das gut, dass du dich entschuldigst dafür, aber wir verstehen deine Wut. Also ja, man kann doch diese Wut nachvollziehen, oder?
Auf jeden Fall. Und man hätte ja auch zumindest mal, also man hätte auf jeden Fall das Gespräch mit ihr suchen können. Und naja, ich sag mal, die Polizei gilt ja jetzt auch nicht unbedingt als extrem kritikfreudig. Und auch dieses Thema Rassismus innerhalb der Polizei, das wird nicht immer nur freudig aufgefasst, wenn darüber gesprochen wird. Und da hätte sie ja auch mal eine Chance gehabt zu zeigen, ja, wir gehen da jetzt mal, wir finden die Äußerung auch nicht gut, aber wir lassen uns da jetzt zumindest mal auf ein Gespräch ein und hören uns jetzt erstmal an, was sie dazu zu sagen hat, ne? Also das wäre ja schon irgendwie ein ganz anderes Signal gewesen, als jetzt einfach ihr da zu kündigen.
Ja.
Das hätte schon was, also hätte ja schon einen großen Unterschied gemacht. Man hätte sich ja trotzdem noch kritisieren können.
Ja, genau. Also das ist ja auch so ein Ding, ne? Dass es irgendwie nichts gibt zwischen, finden wir richtig, genau, brauner Dreck, wohin man guckt, und du fliegst raus und wir sprechen kein Wort mit dir. Das ist schon ziemlich krass. Zumal sie auch wirklich wahnsinnig unter Beschuss war. Also sie hat das auf Twitter geschrieben und gerade in diesem Netzwerk war sie halt wahnsinnig unter Beschuss. Und das ist ja auch sowas, dass sich quasi, dass sich die Institution nicht vor sie stellt, um sie zu schützen, obwohl das ihre Aufgabe wäre. Das an sich ist ja schon skandalös. Also das hätten sie ja tun können und trotzdem mit ihr sprechen und darüber reden, was wie angemessen ist. Und vielleicht auch eine Entschuldigung mal annehmen. Also es passiert ja selten genug, dass Menschen sich entschuldigen, zumindest in der Öffentlichkeit. Sie steht natürlich jetzt normalerweise nicht in der Öffentlichkeit, aber also auch da Verhältnismäßigkeit. Ich glaube, das ist ein bisschen das ist das, was mich diese Woche so wundert. Es ist alles so unverhältnismäßig. Also man kann sie dafür rügen von mir aus, verbal, und man kann sie, man kann zur Kenntnis nehmen, dass sie einsieht, dass die Wortwahl vielleicht nicht gut war, und dann kann man sagen, naja, okay, und jetzt machen wir besser weiter und nehmen aber trotzdem den Inhalt des Gesagten an. Aber es ist, glaube ich, Das ist, glaube ich, vielleicht ein bisschen naiv zu glauben, dass solche Dinge passieren. Ich weiß nicht, ich verzweifle ein bisschen an dieser Woche. Aber wir könnten jetzt ja zu was ganz Schönem kommen. Wollen wir noch zu was Schönem kommen?
Oh ja.
Das ist ein leeres Versprechen, sage ich dir jetzt schon.
Sag doch mal was Nettes über.
Das ist aus meiner Sicht ein Wortbruch gegenüber der Vereinbarung, den wir nach dem Koalitionsausschuss getroffen haben. Wir heißt die FDP-Partei, Fraktions- und Regierungsebene. Da steht klar drin, wir wollen diesen Prozess vor der parlamentarischen Sommerpause abgeschlossen haben. Das wird jetzt mit der Verschiebung nicht mehr möglich sein. Und ich nehme zur Kenntnis, dass die FDP sich nicht an das gegebene Wort hält an dieser Stelle.
Sag doch mal was Nettes über die FDP als Regierungspartei.
Sie hat noch nicht hingeschmissen. Sie ist noch mit dabei, aber finde ich das nett? Sie macht es noch. Einige ihrer Mitglieder erscheinen zur Arbeit, vermute ich.
Naja. Das ist wirklich das größte und schönste Kompliment, das man einer Partei machen kann, die ja. In der Regierung ist. Und das kam so von Herzen auch.
Ja,
war, ich glaube,
ja,
du bist so echt ein bisschen verknallt
bekannt,
in die FDP,
ja.
Ne?
Ja.
Schön. Sie erscheint, wobei ich wirklich unsicher bin, ob das nett war, weil, also ich meine, Christian Lindner hat ja zu gegebener Zeit mal gesagt, ne, es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
Ja.
Das hat er vergessen. Das hat er einfach vergessen, glaube ich, dass er das mal gesagt hat. Aber ja, die FDP hat jetzt verhindert, dass die erste Lesung des Entwurfs für das viel diskutierte Gebäudeenergiegesetz diese Woche auf die Tagesordnung des Bundestages gesetzt wurde. Und ich finde, Volker Wissing hat was sehr Schönes dazu gesagt. Er hat nämlich gesagt, die Politik dürfe den Menschen nicht das Gefühl geben, dass sie nicht mitkommen, weil sie sich die Dinge nicht mehr leisten können. Und ich finde das ein sehr gutes Argument, um dieses Gesetz zu verzögern, zu torpedieren, wie auch immer. Weil die FDP genau die Partei ist, die den Leuten das Gefühl gibt, dass sie nicht mitkommen, weil sie sich die Dinge nicht mehr leisten können. Ja, und ich habe noch ein paar FDP-Aussagen und ich habe mir gedacht, wir machen jetzt das Spiel, ich spiele dir die vor und du sagst, wieso das ein sehr gutes Argument ist. Also, erstmal der FDP-Fraktionschef Christian Dürr.
Es geht hier um wirklich eine große Sache und viele Menschen sind zu Recht in Sorge. Und wir brauchen am Ende ein Gesetz, wo die Heizung zum Haus passt und nicht umgekehrt. Das ist noch nicht sichergestellt, sagt ja nicht nur die FDP.
Das ist ein sehr gutes Argument, weil?
Weil, wenn die Heizung jetzt viel größer ist als das Haus selber, dann muss die extern aufbewahrt werden und den Platz gibt es in Großstädten gar nicht, dass jetzt, wo sollen die Heizungen über irgendwie, wo sollen die hin? Also das passt ja dann einfach irgendwie nicht. Es kann ja nicht jeder sein eigenes Heizkraftwerk, das dann viermal so groß ist wie das eigene Haus, nochmal quasi obendrauf bauen. Also da wird es ja irgendwann dann einfach zu eng in Deutschland, meiner Meinung nach.
Das ist ein ziemlich guter Punkt. Jetzt haben wir noch Christian Lindner.
Ist mir aber wichtig, noch eine Sache klarzustellen, weil von der Regierung und der Koalition gesprochen worden ist. Der jetzige Gesetzentwurf ist kein Konsens der Koalition. Deshalb lasse ich mich nicht im Einzelnen auf dieses Gesetz verpflichten.
Das ist ein sehr gutes Argument, weil?
Ja, also wo kämen wir denn dahin, wenn man sich immer für alles verpflichten lassen müsste, was man irgendwann vielleicht mal gesagt hat. Also das würde einfach irgendwie zu weit führen und Leute in ihrer Freiheit, für die die FDP ja steht, sehr stark einschränken. Und das muss man verstehen, dass das nicht geht.
Oh mein Gott, du wärst so eine tolle FDP-Politikerin. Das ist die größte Beleidigung, die ich dir je... Aber wir haben noch eine, Frau Strack-Zimmermann.
Ein Gesetz auf den Weg zu bringen, auf Teufel komm raus, an einem Datum festgemacht. Das ist ja kein Geburtstermin wie eine Mutter, deren Kind ausgezählt wird, sondern es obliegt ja uns zu sagen, so, es gibt Dinge, die nachgebessert werden, Dinge, die verändert werden müssen. Dazu nehmen wir uns die nötige Zeit. Und sozusagen das Limit an der Sommerpause zu setzen, einer politischen Sommerpause, das ist an der Stelle nicht wirklich richtig.
Aber das ist ein gutes Argument, weil...
Ich muss gerade über dieses Bild von Geburten, was da gemalt wird, ein bisschen nachdenken. Eine Geburt, die lässt sich nicht ewig aufschieben, aber ja, die kann auch nicht immer an einem pünktlichen, genau an einem Tag stattfinden. Das muss man auch verstehen.
Aber es stimmt ja auch nicht ganz, weil man kann ja, eine Geburt kann man ja einleiten, ne? Also gerade ja, wenn schon. Die Situation ist, wie sie jetzt ist, so das ja. Kind, sprich das Gebäudeenergiegesetz, ist wirklich, es liegt so ein bisschen quer, es tut allen weh, es wird auch langsam irgendwie zu groß und ist durchaus, wenn man ehrlich ist, schon allein lebensfähig, es muss jetzt wirklich mal raus, dann kriegst du halt, dann kriegst du eine Pille und dann tut es sehr bald sehr weh.
So viel, also ja,
so kann ich meine Erfahrung mit euch teilen. Ja.
Eine Geburt ist ja auch nicht unbedingt genau auf einen Tag festgelegt, dass es gar nicht anders geht. Also da kann es ja auch immer Verschiebungen geben. Also deswegen, glaube ich, fand ich dieses Bild auch ein bisschen, ja.
Also wobei, sagen wir mal so, wenn man dann jetzt sagt, wir machen dann erst die Geburt nach der Sommerpause, obwohl es auch vor der Sommerpause schon soweit wäre, dann würde ich sagen, ist das bei einer Geburt schwierig.
Ja, das ist dann ein bisschen zu lange gewartet, vermutlich.
Also
ja.
Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Argument, weil man sehr lange über das Argument sprechen kann und nicht mehr über die Sache an sich nachdenken muss.
Das hat hier jetzt auch, also das Bild hat jetzt quasi einen großen Dienst erwiesen, weil wir da jetzt lange drüber geredet haben.
Okay, also ich glaube, wir sind so weit, dass wir jetzt quasi alle Menschen, die zuhören, dazu gekriegt haben, in Zukunft FDP zu wählen. Denn wir sind vom Springer Verlag aufgekauft worden und deswegen möchten wir das gerne, dass ihr alle FDP wählt. Wir sind schon durch. Oh. Das war Bosettis Wochenende. Es stimmt nicht ganz. Wir sind noch nicht ganz durch, denn wir haben ja noch das hier.
Eine letzte Frage.
Eine letzte Frage bedeutet eine letzte Frage. Eigentlich bedeutet es allerdings zwei letzte Fragen, denn es gibt eine Frage von dir an mich, die du dir hoffentlich vorher ausgedacht hast, und eine Frage von mir an dich. Du fängst an.
Ja, und zwar habe ich in einer der letzten Folgen gehört, dass du keinen Führerschein hast. Ich habe nämlich auch keinen. Und deswegen wollte ich mal fragen, warum ist das denn bei dir so?
Also es war immer so ein entweder, also es war so kein Geld, dann war es irgendwie so ein bisschen keine Zeit, immer mal, aber vor allen Dingen auch keine Notwendigkeit. Mhm. Also ich habe dann in Brüssel studiert und ich meine, ich habe mir kein Auto leisten können, das wäre irgendwie Quatsch gewesen, aber ich hätte es auch nicht gebraucht. Also Brüssel ist ein bisschen so, das ist schon groß, aber so das Zentrum, du kannst da auch durchlaufen. Du kannst, wenn du sehr mutig bist, auch Fahrrad fahren. Das habe ich getan, aber das ist, glaube ich, noch ein bisschen riskanter, als da Auto zu fahren. Und da fahren halt Bahnen so, ne? Und da habe ich studiert und dann bin ich nach Berlin gekommen. Und in Berlin, also man kann Berlin ja vieles vorwerfen, aber der Nahverkehr, der funktioniert schon sehr gut, außer es schneit. Sobald da nur ein Flöckchen vom Himmel runter, dann stehen sofort alle S-Bahnen still. Die sehen diese Flocke und dann haben die Angst und erstarren in Ehrfurcht und fahren nicht mehr. Aber ansonsten funktioniert das ehrlich gesagt schon ziemlich gut. Und ich habe es einfach nie für nötig gehalten. Und ich denke jetzt auch so, ne? Also ich wohne jetzt nicht praktisch, muss man sagen, inzwischen, aber ich wohne so, dass ich halt ein bisschen Fahrrad fahren kann und dann Bahn fahren kann. Und ich will gar kein Auto haben. Ich brauche es nicht. Wie ist es bei dir?
Eigentlich auch ähnlich. Also ich hatte mal kurz mit Fahrstunden angefangen. Also da war es aber schon nach dem Abi auch relativ spät. Und ja, dann habe ich aber einen Studienplatz bekommen in einer anderen Stadt. Und dann, ja, habe ich es dann einfach erstmal gedacht, schiebe ich es dann nochmal auf und fange nochmal wann anders wieder an. Aber dann habe ich immer in Großstädten gelebt und habe dann auch gedacht, ja, man braucht dann ja auch ein bisschen Praxis und ein eigenes Auto, sonst funktioniert es ja irgendwie auch nicht. Und dann ist es irgendwie dabei geblieben, ne? Weil ich dann auch gemerkt habe, nee, ich brauche es eigentlich nicht. Und so ist es bis heute.
Ich möchte auch noch kurz betonen, dass, weil es gibt ja so Menschen, die sowas hören, ne? Sowas wie, in Großstädten gelebt und ich habe kein Auto, und die sich dann jetzt sofort aufregen, weil sie irgendwie auf dem Dorf wohnen, wo halt nur am Wochenende zweimal ein Bus fährt und sie das deswegen begreifen als ein, wir wollten ihnen jetzt sagen, dass sie kein Auto haben dürfen. Das ist nicht so. Das ist ja natürlich totaler Unsinn, ne? Also wofür ich ja plädieren würde, wie ganz viele andere Menschen auch, ist eben ein Ausbau des Nahverkehrs, des öffentlichen Nahverkehrs, damit genau diese Dörfer eben doch angeschlossen werden und die Leute überhaupt die Möglichkeit haben, vom Auto wegzukommen.
Auf jeden Fall.
Sorry, das ist jetzt noch ein bisschen ein Exkurs, aber mir hat vor kurzem jemand geschrieben, der geschrieben hat, oh, ich bin ein ganz böser Mensch, weil er wohl eine Begegnung hatte mit KlimaaktivistInnen. Und ich weiß natürlich nicht, was wahr ist, ne, von dem, was er mir geschrieben hat, aber er hat irgendwie geschrieben, dass er, weiß ich nicht, seine Angehörigen pflegt, seine Mutter und seinen Vater und sein, ich weiß nicht was. Und im Grunde hat er mir gesagt, dass er ein sehr guter Mensch ist. Und dann war er einkaufen, irgendwo auf dem Dorf, auf dem er wohnt, oh Schreck, oh Graus, mit Auto. Und dann waren da KlimaaktivistInnen, die ihm irgendwie gesagt haben, dass er schuld ist am Untergang der Menschheit. So. Und ich glaube, dass das ein Ding ist. Ich glaube, dass das wirklich ein Ding ist und dass das vielleicht auch wirklich was ist, dass diesen Klimabewegungen ein bisschen angelastet werden kann, ne? Dass sie dann wenig Verständnis dafür haben, dass es tatsächlich Menschen gibt, die in dem Moment kein schlechter Mensch sind, aber die ihr Leben so führen, dass sie in dem Moment wirklich nicht gut klarkommen können ohne Auto, weil sie entweder mit einem Bus fahren müssten, der dreimal am Tag fährt und erstmal über alle anderen Dörfer fährt, bevor er beim Supermarkt ankommt, oder halt eine Stunde laufen, und dass das halt dann wirklich einfach nicht drin ist.
Ja, ich glaube generell, anderen zu vermitteln, dass sie schlechte Menschen sind, ist eigentlich fast immer irgendwie nicht gut, weil es gibt ja immer sehr
außer
viele.
Außer sie sind wirklich schlechte Menschen.
Ja, außer
nein,
sie sind wirklich
schlechte.
Nein,
kann man noch drüber streiten, ob es überhaupt schlechte Menschen gibt. So, ne? Aber ich meine, eher ist es wahrscheinlich nicht. Und es gibt ja wirklich viele Leute, die dann natürlich auch in dem Leben, das sie führen, eine gewisse Notwendigkeit haben, dass sie zur Arbeit kommen und dann stehen die da im Stau und so. Und es gibt sicherlich zu wenig Verständnis für diese Menschen. Wobei es überhaupt kein Verständnis dafür geben sollte, wenn die dann aussteigen und AktivistInnen verprügeln natürlich. Aber ich sehe das Problem zwischen diesen beiden Gruppen. Und es ist faktisch nicht so, dass einfach eine der beiden Gruppen Recht hat. Und es ist faktisch auch nicht so, dass es förderlich ist, wenn man die Falschen attackiert. So.
Ja, das stimmt.
Aber es gibt eben, also da, ich weiß nicht, der hat mir jetzt so eine konkrete Begegnung geschildert von der hier und ich weiß, ob die jemals stattgefunden hat, keine Ahnung. Aber es gibt häufig eben auch ein Missverständnis, wenn irgendwie jemand die eigenen Lebensumstände und den eigenen Lebenswandel beschreibt, dass das sofort ein Vorwurf an andere wäre. Und ich mache auch ganz viel falsch aus Klimaschutzsicht, natürlich, ich mache ganz viel falsch. Es ist nur zufällig eben nicht das Autofahren. Ne? Also das mache ich halt einfach jetzt gerade nicht. So, was soll ich machen? Und du fragst danach, ich erzähle das und dann gibt es gerne mal dann irgendwie Leute, die schreiben, ja, aber du hier und besser Mensch. Und nee, es ist nur halt einfach so. Was soll ich sagen? Soll ich jetzt behaupten, ich würde SUV fahren, wenn ich das nicht mal kann? Ne? Ist ja irgendwie Quatsch. So, das war jetzt ein langer Exkurs.
Ja, ich glaube, das ist dann auch wieder so ein Projektionsfaktor da schnell drin, ne? Dass Leute dann irgendwie schnell auch meinen, man würde ihnen das unterstellen, obwohl das gar nicht unbedingt ja immer so ist.
Ja, aber auch das ist nicht ganz unverständlich, weil dieser Vorwurf ja irgendwie im Raum steht. Und das ist aber ja letztlich auch ein großer, eine große Lüge der Fossillobby, ne? die verhindern sollte, dass politische Maßnahmen zum Klimaschutz durchgesetzt werden, indem sie halt einfach dieses Eigenverantwortung, wir müssen uns halt alle, also müssen sich alle selber ein bisschen anstrengen, in die Welt gesetzt haben. Und dann, das ist ein wundervolles Mittel, um die Verantwortung von der Politik wegzuschieben, was natürlich der Politik an sich auch sehr, sehr, sehr entgegenkommt, und zugleich die Gesellschaft zu spalten in diejenigen, die den Vorwurf machen und diejenigen, die keine Lust haben, sich was vorwerfen zu lassen. Es ist also ein relativ destruktiver und bewusst destruktiver Zug, und dem kann man natürlich, dem kann man schnell verfallen, so wie ja auch irgendwie Leute sagen, ah, ihr geht hier auf die Straße für Klimaschutz, aber ihr habt ein iPhone, deswegen glaube ich euch jetzt gar nichts mehr. Das ist so, das ist alles menschlich, ist das verständlich, aber es ist natürlich totaler Quatsch, weil es völlig egal ist, ob irgendeine Person ein iPhone hat, während sie dafür, also an Glaubwürdigkeit macht es vielleicht irgendwie was aus, aber im Grunde ist es völlig egal, weil Klimaschutz wird nicht weniger notwendig dadurch, dass die Person, die das sagt, ein iPhone hat. So, wir sind so ein bisschen vom Thema abgekommen, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, was war denn deine Frage? Ach so, dass ich nicht Auto fahren kann. Ich wollte dir eine Frage stellen, die die gar nichts damit zu tun hat und die ich schon mal gestellt habe und die mich aber noch so ein bisschen beschäftigt. Ich finde das ganz interessant, weil vor 3 Wochen war, glaube ich, auch Nico Semsrott da, der ja jetzt Politiker ist, schon eine Weile, und recht unglücklicher Politiker. Und deswegen, du hast es am Anfang schon gesagt, es ist so eine Sache mit dem Glück, aber ich stelle die Frage trotzdem so: Wärst du eine glückliche Politikerin?
Kann ich mir ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen. Ich glaube nicht, weil dieses ganze Taktieren, was denn da nötig ist, und auch das Verhalten, dem man ausgesetzt ist, ich glaube, ich ziemlich sicher, dass es mir nicht unbedingt entsprechen würde, das, was man da sieht. Und es ist, glaube ich, auch einfach sehr anstrengend, muss man auch sagen. Ne? Man ist dann immer bis abends bei irgendwelchen Empfängen, bis spät in die Nacht. Und am nächsten Tag muss man um 8 wieder auf der Matte stehen. Also ja, das würde ich mir schon 3-mal überlegen, ob ich mir das zumute, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass mich das glücklich machen würde, nein.
Dann solltest du das auf gar keinen Fall tun. Das war's für heute. Das war Bosettis Woche. Wenn ihr diese Folge sehr gut fandet, dann dürft ihr das wie immer schreiben an bosettiswoche@ndr.de. Wenn ihr die Folge nicht gut fandet, dürft ihr das wie immer nicht schreiben an bosettiswoche@ndr.de. Wenn ihr eine letzte Frage habt für unseren nächsten Gast, dann dürft ihr diese Frage natürlich auch gerne an bosettiswoche@ndr.de schreiben. Ich verrate auch gleich, wer es ist. Ihr dürft diesen Podcast abonnieren und ihr dürft natürlich hier in der ARD Audiothek auch andere Podcasts hören. Wenn ihr nicht bis zum nächsten Freitag warten wollt, dann könnt ihr morgen schon, nämlich am Samstag kommt eine neue Folge Satire Deluxe. Das könnt ihr euch anhören, aber auch alles, was ihr sonst hören wollt. Nächste Woche Freitag geht es weiter, dann mit Horst Evers. Danke, Julia, dass du da warst. Es hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Vielen Dank.
Extra 3. Bosettis Woche.
Ein Podcast vom NDR, immer freitags nachmittags.